Okay, also nochmal einen schönen guten Tag. Wir haben das letzte Mal uns mit den elektromagnetischen Wellen beschäftigt und das Thema wollen wir heute entsprechend vertiefen. Und wir hatten das letzte Mal gesehen, dass man 4 Grundgleichungen der elektromagnetischen Theorie oder des Elektromagnetismus finden kann. Die kennen wir alle schon. Das sind entsprechend das Gaußsche Gesetz, der eben den elektrischen Fluss mit den eingeschlossenen Ladungen verknüpft. Dann haben wir gesehen, dass der magnetische Fluss durch eine geschlossene Oberfläche immer null ist. Und wir kennen das Induktionsgesetz und das Ampere'sche Gesetz. Und mit diesen 4 Grundgleichungen können wir alle Phänomene erklären, die sich mit Licht und elektrischen und magnetischen Phänomenen befassen. Und diese 4 Grundgleichungen standen erstmal separat Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Und der Herr Maxwell hat dann diese Gleichungen zusammengefasst, hat noch einen kleinen Zusatzterm eingeführt und diese 4 Grundgleichungen der elektromagnetischen Theorie nennen wir eben entsprechend die Maxwell-Gleichungen. Und zusammen mit den 3 Newtonschen Gesetzen haben wir also 7 physikalische Gesetze, mit denen wir die ganze klassische Physik berechnen können. Es ist zwar nicht alles berechenbar, auch im Rahmen der klassischen Physik, aber zumindest mal wird die klassische Physik damit vom Prinzip vollständig beschrieben. So, dann hatten wir gesehen, dass man eine Wellengleichung aufstellen kann. Wir haben es nicht aufgestellt, sondern ich habe einfach die Gleichung hingeschrieben. Das ist vom Prinzip ein Einzeiler. Man braucht allerdings ein bisschen Mathematik, die über das Abiturniveau hinausgeht, um diese Wellengleichung aufzustellen. Und man kann jetzt eine Wellengleichung aufstellen für das elektrische Feld und für das magnetische Feld. Und das ist eben eine Differentialgleichung, weil hier stehen eben die Ableitungen nach dem Ort drin und die nach der Zeit. Und diese Gleichungen, die haben eine sehr große Ähnlichkeit mit den Wellen, mit den Schwingungsgleichungen auch vom harmonischen Oszillator. Und man kann Lösungen raten, wie man das oft tut bei Differentialgleichungen. Und die einfachsten Lösungen, die es gibt für diese Wellengleichungen, haben die Form ebener Wellen. Das heißt, wir haben ein elektrisches Feld, das vom Ort und von der Zeit abhängt und entsprechend ein magnetisches Feld. Und jeweils haben wir eine Amplitude, einen Maximalwert für die Schwingung, multipliziert mit einem Sinusterm, in dem das bekannte Omega T drin steckt, die Frequenz und die Zeitabhängigkeit. Und wir haben noch einen ortsabhängigen Faktor drin, K mal X. Und wenn wir jetzt diese Lösungen in die Wellengleichungen einsetzen, haben wir letztes Mal gesehen, dass das eine Lösung genau dann ergibt, wenn dieses C, was da in der Gleichung unten drin steht, genau Omega durch K ist. Und das C, das ist eben die Lichtgeschwindigkeit oder die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser elektromagnetischen Wellen. Omega ist eben die Kreisfrequenz und K ist die sogenannte Wellenzahl. Das ist 2 Pi durch Lambda. Lambda ist die Wellenlänge der Welle. Und jetzt hat Maxwell, der die Gleichung ja 1864 auch aufgestellt hat, sehr schnell vermutet, dass diese Konstante C, die da auftaucht in diesen Gleichungen, die Lichtgeschwindigkeit ist. Ich habe mir jetzt gesagt, das ist die Lichtgeschwindigkeit, aber das war nicht klar vor 150 Jahren. Allerdings, man wusste ungefähr, wie groß eine Lichtgeschwindigkeit ist. Und wenn man diese Lichtgeschwindigkeit etwas umschreibt, nämlich ausdrückt über die beiden Naturkonstanten des Elektromagnetismus, dann kommt eben die Geschwindigkeit raus, die sehr nah bei dem bekannten W der Lichtgeschwindigkeit lag. Und daher hat er die richtigen Schlüsse gezogen und hat gesagt, dass sich elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit entsprechend ausbreiten. Und dieses C eben tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit ist. Und damit hat er auch dann diese elektromagnetischen Wellen vorausgesagt, von denen man bis dahin noch keine Ahnung hatte. Und erst einige Jahre später wurden sie dann tatsächlich nachgewiesen von Gustav Hertz. So. Das haben wir alle schon gehabt. Genau, jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen in die Wellen. Eigentlich müsste der Herr Jacobi schon etwas über Schwingungen und Wellen gesagt haben. Also über Schwingungen auf jeden Fall. Ich denke, harmonischer Oszillator, Federpendel und dergleichen hat er durchgesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit er eingestiegen ist in die Theorie von Wellen. Ich werde einfach mal noch ein paar Folien nochmal zur Wiederholung zeigen. Eine Welle ist vom Prinzip eine Schwingung, bei der sich allerdings Materie oder Energie im Raum mit einer gewissen Geschwindigkeit ausbreiten kann. Und Sie kennen eine ganze Reihe von Wellen. Ja, natürlich kennen Sie Schallwellen, aber auch Wasserwellen, seismische Wellen, bei Erdbeben zum Beispiel, breiten sich durch die Erde hindurch aus. Es gibt aber auch Wellen, von denen wir selbst nicht spüren, obwohl sie vorhanden sind, sogenannte Gravitationswellen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein massereiches Objekt haben, dann krümmt dieses Objekt den Raum um sich herum. Und wenn es sich bewegt, dann gibt es eine Störung des Raums, der sich entsprechend im Raum ausbreitet. Und das erscheint dann als Gravitationswellen. Allerdings kann man diese wirklich nur mit extrem feinen Messgeräten messen. Im täglichen Leben spielen die keine Rolle. Wichtig für uns sind natürlich Radiowellen. Sei es nun, dass es sich um Radiowellen im Sinne von Rundfunkübertragungen handelt, aber auch Wellen, mit denen Handys betrieben werden. Licht ist auch eine elektromagnetische Welle und es gibt auch noch, naja, ich sag mal, für den Normalbürger sonderbare Wellen. Dazu zählen die Materiewellen. Dazu werde ich Ihnen am Ende von der Vorlesung noch kurz was erzählen. Es ist nämlich auch so, dass alle Materie, die wir kennen, in Wirklichkeit Wellencharakter auch besitzen. Also auch ein Elektron zum Beispiel. So, und es gibt also im Prinzip drei große Klassen von Wellen. Das eine sind die mechanischen Wellen, die immer an ein Medium gebunden sind. Das heißt, wir brauchen ein Medium, in dem zum Beispiel Teilchen schwingen können und sich diese Schwingung dann in eine Richtung ausbreitet. Dazu zählen zum Beispiel die Schallwellen oder die Wasserwellen. Und die Gesetze, die dahinter stecken, sind im Endeffekt basierend auf den Newtonschen Gesetzen. Dann haben wir die elektromagnetischen Wellen, die sind an kein Medium gebunden, außer an den Raum selbst. Und die Physik dieser Wellen, die basiert eben auf diesen genannten Maxwell'schen Gleichungen. Und dann haben wir noch die Materiewellen, die den Wellencharakter von Teilchen beschreiben und die basieren auf den Gesetzen der Quantenphysik. So, jetzt haben wir eine ganz einfache Welle. Wir haben ein Wassermolekül in einer Wasserwelle und das Wassermolekül schwingt vertikal rauf und runter. Das ist einfach eine ganz normale harmonische Schwingung. Und wenn Sie jetzt viele Wassermoleküle betrachten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann sehen Sie eben diesen Wellenzug. Und Sie sehen auch, dass hiermit erstmal kein Materietransport verbunden ist, weil die Wassermoleküle stationär sind. Sie bewegen sich entsprechend nur transversal zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Aber es führt zu einem Energieübertrag von links nach rechts. Dann gibt es noch zwei andere Unterscheidungsmerkmale für Wellen, nämlich Wellen können schwingen natürlich in verschiedene Richtungen und sie können einmal schwingen in der gleichen Richtung, wie die Welle sich ausbreitet, oder sie können dazu senkrecht schwingen. Und wenn die Wellen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen, dann nennen wir sie Transversalwellen. Das heißt, die Ausbreitungsrichtung geht hier von links nach rechts und dann wären eben diese beiden Wellen hier Transversalwellen, weil die Schwingungsauslenkung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle ist. Man kann sich aber auch vorstellen, dass die Schwingung longitudinal erfolgt, das heißt in der gleichen Richtung wie die Ausbreitungsrichtung. Und dann hätten wir eher so etwas wie eine Dichtemodulation in dieser Welle. Also so Schallwellen sind Longitudinalwellen. Da werden dann einfach, wenn ein Ton entsteht, entsprechend Dichtefluktuationen in der Umgebung stattfinden, die uns dann als Druck, Druckdifferenzen unser Trommelfell treffen und dann irgendwann als hörbare Signale umgewandelt werden. Aha. Interessant. Okay. So, hier sieht man auch nochmal verschiedene Schwingungsformen. Das sind jetzt wieder Transversalwellen. Das heißt, die Ausbreitungsrichtung oben ist natürlich von links nach rechts und die Auslenkungsrichtung, die ist natürlich entsprechend aus der Projektionsebene heraus, also senkrecht dazu. Dann haben wir hier eine sogenannte Kreiswelle. Ja, sowas kriegen Sie einfach, wenn Sie einen Stein ins Wasser werfen. Ist also auch eine Transversalwelle. Hier ist einfach dann die jeweilige, die Dichte aufgetragen, sondern quasi die Höhenlinien zu dieser Welle hier. So, entsprechend kann man jetzt auch Longitudinalwellen darstellen. Ja? Oben sehen Sie eine Longitudinalwelle, die von links nach rechts läuft. Und da sehen Sie, wie dann eben quasi die Dichte wird quasi dargestellt durch den Abstand dieser Linien. Ja? Und so breitet sich die Welle eben von links nach rechts vorwärts. Und das wäre sozusagen so etwas wie eine Schallwelle. Das ist ein sehr schönes Bild, ist schon so ungefähr 10 Jahre alt. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Materie auch als Welle beschrieben werden kann. Und ich sage mal, für makroskopische Objekte wie ein Stück Kreide spielt der Wellencharakter keine große Rolle. Aber wenn Sie zu mikroskopischen Objekten gehen, wie in atomaren Maßstäben, dann spielt es sehr wohl eine Rolle. Und Sie können die Physik von diesen mikroskopischen Objekten nur verstehen im Rahmen der Wellentheorie der Materie. Und Sie wissen, Sie haben Atome, es gibt Atome, das heißt, Sie haben irgendwie einen Atomkern. Außen herum ist eine ausgedehnte Atomhülle, die ungefähr so 10 bis 100.000 Mal größer ist als der Kern. Und diese Elektronen, die sich hier in der Atomhülle bewegen, die kann man als Wellen beschreiben. Und diese Wellen kann man sogar sichtbar machen. Und zwar hat man hier Folgendes gemacht. Man hat 48 Eisenatome angeordnet in einem Kreis. Und dann das Ganze mit einem Rastertunnelmikroskop abgescannt. Das ist also ein Mikroskop, was also eine extrem hohe Auflösung besitzt. Da fährt eine ganz dünne, spitze Nadel über die Probe drüber und misst einen Strom, der proportional ist zur Elektronendichte. Das heißt, wenn man das dann zweidimensional abscannt, dann trage ich im Endeffekt den Strom auf gegen die Position und eigentlich trage ich damit die Elektronendichte auf dann gegen die Position. Und dann sieht man natürlich hier, da wo die Eisenatome sitzen, hat man natürlich eine hohe Elektronendichte, ist klar. Aber man sieht was Besonderes hier in der Mitte, nämlich eine Kreiswelle, die es so ähnlich auch gibt, wenn Sie entsprechend einen Stein ins Wasser werfen. Und das ist eine sogenannte stehende Welle, die entsteht hier aufgrund, weil hier eine Wahrscheinlichkeit existiert, dass sich hier Elektronen befinden können, die sich aber nicht irgendwie hier ausbreiten können, sondern die sind eingesperrt und dann gibt es entsprechend diese stehende Welle. Wenn wir jetzt Wellen beschreiben wollen, dann brauchen wir irgendeine mathematische Funktion, die die Welle für jeden Ort und für jede Zeit beschreibt. Eine Art dieser Wellen haben wir ja schon kennengelernt, das waren diese Ebenenwellen mit dem Sinus- und Cosinus-Term. Und das wäre jetzt so eine ganz einfache Welle hier. Das heißt, wir haben hier irgendwie eine Amplitude, die hängt vom Ort und von der Zeit ab, gegen den Ort aufgetragen. Und dann gibt es eben diese Sinusverteilung hier, die Sinusfunktion. Und jetzt können wir zum Beispiel eine Wellenlänge definieren. Das ist einfach der Abstand zwischen zwei Wellenbergen oder entsprechend in der Funktion zwischen zwei benachbarten Maxima. Genauso gut könnte ich auch die Minima nehmen oder ich könnte von dem Punkt zu dem Punkt gehen. Das wäre immer der gleiche Abstand, die Wellenlänge. Und dann gibt es noch die Amplitude. Das waren vorhin in den Lösungen des E0 und des B0. Hier nenne ich es mal ganz allgemein A0. Das ist eben der maximale Auslenkung der Teilchen oder die maximale Feldstärke der Welle. Und diese Wellenlänge, die hängt zusammen mit der Frequenz der Welle und sie hängt mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle zusammen. Und wenn jetzt V die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist, dann können wir die Wellenlänge definieren als Ausbreitungsgeschwindigkeit durch die Frequenz. Oder wenn wir das Ganze umstellen, dann ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle gerade Lambda F, also die Wellenlänge mal die Frequenz. Jetzt kommt nochmal die Definition von dieser komischen Zahl K, die da schon aufgetaucht ist in den Lösungen. K ist eben die sogenannte Wellenzahl, das ist 2 Pi durch Lambda. Und wenn wir jetzt hier für das Lambda, also das Lambda auflösen, also 2 Pi durch K, wenn wir das also hier einsetzen für das Lambda und für das F schreiben wir Omega durch 2 Pi, dann kürze ich das 2 Pi da raus. Und dann gilt für die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle eben dieses Omega durch K. Und das war ja genau dann, oder wir hatten genau dann eine Lösung der Wellenfunktion, wenn dieser Zusammenhang galt. Jetzt sollte ich noch was sagen. Diese Zahl ist die sogenannte Phasengeschwindigkeit. Für Sie ist es einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Für einen Physiker ist es die Phasengeschwindigkeit. Es gibt nämlich noch eine zweite Geschwindigkeit von Wellen, die sogenannte Gruppengeschwindigkeit. Das ist die Ableitung d Omega nach dk. Und das ist bei Lichtwellen im Vakuum das Gleiche. Ja? Aber das kann zum Beispiel für Materiewellen unterschiedlich sein. Oder auch für Licht in Materie kann es unterschiedlich sein. Und die Phasengeschwindigkeit selbst zum Beispiel, die kann vom Prinzip auch größer als Lichtgeschwindigkeit werden. Aber mit der Phasengeschwindigkeit kann ich keine Informationen übertragen. Informationen kann ich nur mit der Gruppengeschwindigkeit übertragen. Und da ist die Lichtgeschwindigkeit eine obere Grenze, wie wir entsprechend noch über nächste Woche noch sehen werden. Ja, jetzt nochmal zu den Schallwellen. Ich sagte ja schon, dass Schallwellen longitudinale Wellen sind. Das heißt, wir haben Dichteschwankungen in Ausbreitungsrichtung und in einem Medium. Das heißt, es kann ein Gas sein, wie hier die Luft. Es kann aber genauso gut eine Flüssigkeit oder ein Festkörper sein. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, es gibt ja diese schönen Telefone, also Telefon ist übertrieben, ja, diese Joghurtbecher mit einem Faden dran, da wird also auch wunderbar Schall übertragen über diesen Festkörper dann. Und unter Wasser ist es ja auch so, dass es nicht beliebig still ist. Ja, das heißt, auch im Wasser wird Schall übertragen, eben jeweils an dieses Medium gebunden. Und Sie haben eben Bereiche, in denen höherer Druck vorherrscht. Das heißt, da haben Sie eine Kompression des Mediums und dann eine halbe Wellenlänge später haben Sie eine Verdünnung oder eine Dekompression und das führt zu den Druckunterschieden, die wir dann entsprechend auch hören können. Die Schallgeschwindigkeit ist vielleicht noch eine interessante Zahl, die Sie sich vielleicht mal so einfach merken, zur Allgemeinbildung, als Allgemeinbildung merken sollten. Die beträgt bei 0 Grad und Normaldruck etwa 331 Meter pro Sekunde. Und also das sind ungefähr so 1250 oder knapp 1300 Stundenkilometer. Und jetzt können wir uns fragen, wie groß die Wellenlänge einer Schallwelle mit einer Frequenz von 440 Hertz ist. Das heißt mit 440 Schwingungen pro Sekunde. Ja, dann müssen Sie einfach nur Lambda gleich Ausbreitungsgeschwindigkeit durch die Frequenz einsetzen hier. Und dann kommt raus, dass die Wellenlänge 75 cm beträgt. Wenn Sie mal ein Echo hören auf einem Bergsee und Sie wollen wissen, wie weit die Wand, wo das Echo herkommt, entfernt ist, dann können Sie das relativ leicht ausrechnen. Zum Beispiel, es dauert 2,2 Sekunden, bis das Echo zurückkommt und dann können Sie den Weg ausrechnen. S ist ja grundsätzlich V mal T, allerdings gilt es jetzt nur, müssen Sie T halbe einsetzen, weil es ja hin und zurück muss. Ja, wenn Sie nur die Entfernung zur Wand haben wollen, brauchen Sie die halbe Zeit, also 1,1 Sekunden. Und dann setzen Sie eben die Schallgeschwindigkeit ein und dann kommt raus 364 Meter. So, dann gibt es einen interessanten Effekt, der grundsätzlich bei Wellen aller Art auftritt, den sogenannten Doppler-Effekt, benannt nach dem Österreicher Christian Doppler. Und wir haben irgendeinen Sender. Was es genau ist, spielt gar keine Rolle. Das kann ein Lautsprecher sein, das kann eine Taschenlampe sein, ist vollkommen egal. Irgendwas, was Wellen aussendet. Und dieser Sender sendet Wellen mit einer Wellenlänge Lambda S aus. Und jetzt ist die Frage, erstmal, wir haben den Sender und wir haben den Beobachter. Und der sendet also hier eine Wellenlänge aus, Lambda S. Und die Frage ist, welche Wellenlänge sieht der Beobachter B hier? Und wenn die beiden zueinander in Ruhe sind, dann passiert eigentlich gar nichts Großartiges. Dann ist nämlich die Wellenlänge, die der Sender aussendet und die der Empfänger beobachtet, die gleiche. Und dadurch haben wir auch keinen Effekt eigentlich. Aber jetzt kommt was, das wollte ich aber an der Tafel zeigen. Jetzt kommt nämlich was ins Spiel, wenn nämlich der Beobachter sich zum Sender hin oder weg bewegt. So, also hier kommt eine Welle raus. Und diese Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Welle ist V. Und jetzt bewegt sich der Beobachter mit der Geschwindigkeit U zum Sender hin. Und dann werden wir also sehen, dass die Wellenlänge, die der Beobachter misst, nicht mehr die Ursprungswellenlänge Lambda S ist. Und zwar ist die Wellenlänge, die der Beobachter dann misst, ist die Wellenlänge vom Sender minus irgendeine weitere Wegstrecke. Denn während der Beobachter eine neue Schwingung mitbekommt, während der Zeit hat sich ja der Beobachter bereits ein Stück in Richtung der Quelle des Senders hinbewegt. Das heißt, es wird irgendwie um ein Stück Delta S weniger beobachtet. Und dieses Stück kann man leicht ausrechnen. Das ist nämlich nichts anderes als die Geschwindigkeit des Beobachters mal die Periodendauer der Welle. Ja? Und das kann ich auch ein bisschen anders schreiben als Lambda S minus, weil Periodendauer ist 1 durch die Frequenz, also steht hier minus U durch Fs. Und das heißt, sobald die Geschwindigkeit U nicht 0 ist, wird also der Beobachter eine kleinere Wellenlänge messen, wenn er sich auf die Quelle zubewegt. Man kann es auch anders schreiben. Die Wellenlänge des Beobachters ist sowas wie die Wellenlänge des Senders minus entsprechend einer Differenzwellenlänge. Das entspricht einfach dem Delta S erstmal. Und jetzt kann ich diese Wellenlänge auch anders schreiben. Lambda ist ja irgendeine Ausbreitungsgeschwindigkeit durch die Frequenz. Also schreibe ich jetzt hier V durch FB. Genau das Gleiche, ja? Gleich V durch Fs minus U durch Fs. Ja? Und das ist nichts anderes als V minus U durch Fs. Und das kann ich jetzt auflösen. nach der Frequenz, die der Beobachter misst. Und das ist dann nichts anderes als V mal Fs durch V minus U. Das kann ich noch ein bisschen umschreiben. In die Senderfrequenz geteilt durch 1 minus U durch V. Das heißt, wenn U 0 ist, das heißt, beide Quellen, beide, also der Sender und der Beobachter sind in Ruhe zueinander, dann ist U 0, dann ist die Frequenz, die der Beobachter misst, gleich der Frequenz, die der Sender abstrahlt. Wenn dagegen sich der Beobachter auf den Sender hin bewegt, dann hat man irgendeine Zahl, sodass das hier 1 minus irgendeine Zahl was Kleineres ergibt, sodass die Beobachterfrequenz größer wird jetzt als die Senderfrequenz. Wenn sich dagegen die Quelle oder wenn sich der Sender wegbewegt von der Quelle, vom Sender, wenn sich der Beobachter vom Sender wegbewegt, dann ändert sich das Vorzeichen hier, dann kommt dann Minus hin und die Folge ist, dass dann die Frequenz kleiner wird. Ja? Also, wenn Sie sich auf eine Quelle zubewegen, wird die Frequenz erhöht, wenn Sie sich wegbewegen, wird sie erniedrigt. Und das ist der Doppler-Effekt. Und diesen Doppler-Effekt, den kennen Sie auf jeden Fall, auch aus dem täglichen Leben. Oh. Diese Schallwellen, das soll jetzt mal eine Hupe sein. Oder irgendwie so ein Martinshorn oder sowas. Und wenn Sie sich also wegbewegen von einem Polizeiwagen, dann wird der Ton dunkler sein, tiefer frequent. Wenn er sich auf Sie zukommt, wird er höher frequent sein, entsprechend heller klingen. Dieser Doppler-Effekt hat sehr viele Anwendungen in der Technik. Zum Beispiel haben Sie sich vielleicht mal gewundert, wie dieses Regenradar entsteht, was man überall im Internet findet oder auch manchmal in Nachrichten. Da wird einmal Folgendes gemacht. Man hat Radarwellen, also elektromagnetische Wellen, die werden gegen den Himmel geschickt. Wenn Regentropfen fallen, dann fallen die nach unten und werden entsprechend reflektiert. Also die Radarwellen werden reflektiert an den Regentropfen. Und je nach Geschwindigkeit und Menge der Regentropfen gibt es eine andere Wellenlänge. Und diese andere Wellenlänge wird dann umgewandelt in ein Bild. Andere Möglichkeit des Doppler-Effekts ist die Ultraschalluntersuchung. Und zwar nicht die normale, sondern die sogenannte Doppler-Sonar-Untersuchung, bei der man also bewegte Objekte beobachten kann. Also in dem Fall wäre zum Beispiel Folgendes. Da kann man zum Beispiel messen, ob Blutgefäße durchblutet sind. Zuströmendes Blut, da wird die Schallwelle, kriegt eine etwas höhere Frequenz, abströmendes Blut bekommt eine etwas kleinere Frequenz. Und so kann man genau sehen, ob entsprechend die Blutgefäße gut durchblutet sind. Ja, das ist eine etwas unangenehme Anwendung des Doppler-Effekts. So, jetzt haben wir ja schon öfters mal zumindest elektromagnetische Wellen erwähnt und wir haben auch schon eine Lösung der Wellengleichung für elektromagnetische Wellen hingeschrieben. Jetzt will ich einfach mal so ein paar Eigenschaften dieser elektromagnetischen Wellen hier kurz darstellen. Zum einen sind elektromagnetische Wellen Transversalwellen, das heißt die elektrischen und die magnetischen Felder, die schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Das Magnetfeld steht immer senkrecht zum elektrischen Feld wiederum. Elektromagnetische Wellen sind nicht an ein Medium gebunden, das heißt, es gibt natürlich Medien, die das transportieren können, ja? Zum Beispiel Luft oder Glas, Wasser, aber man kann genauso gut elektromagnetische Wellen im Vakuum transportieren. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist immer die Lichtgeschwindigkeit ist immer C, zumindest im Vakuum. Es gibt auch Materialien dort, wenn sie einen Brechungsindex haben, der größer als 1 ist, wie zum Beispiel im Wasser, dort haben sie eine kleinere Lichtgeschwindigkeit. Aber im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit immer konstant. Elektromagnetische Wellen sind dispersionsfrei, zumindest im Vakuum. Was heißt das? Das heißt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht von der Wellenlänge abhängt. Das heißt, alle Wellenzüge aller Frequenzen bleiben immer beieinander. Das ist zum Beispiel bei Materiewellen was anderes. Materiewellen oder auch Wasserwellen, die können auseinanderlaufen, weil eben verschiedene Wellenlängen verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten haben. Und dann zerfließt so ein Wellenpaket entsprechend. Das elektrische und magnetische Feld bei einer elektromagnetischen Welle schwingen immer in Phase. Das heißt, dort wo das Maximum vom elektrischen Feld ist, haben wir auch das Maximum vom magnetischen Feld. Und entsprechend gilt es für das Minimum und für die Nulldurchgänge. Und elektromagnetische Wellen können Energie und Impuls transportieren. Wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Dann würde nämlich keine Sonne in Energie bei uns ankommen. Ja, und so kann man sich jetzt elektromagnetische Wellen vorstellen, mal bildlich, für einen bestimmten Zeitpunkt. Sie haben also hier die Ausbreitungsrichtung von links nach rechts. Sie haben das elektrische Feld nach oben und das Magnetfeld senkrecht dazu. Und das elektrische Feld ist jetzt diese rote Kurve. Das heißt, es ist genau diese Sinusfunktion hier und senkrecht dazu liegt dann das Magnetfeld, auch mit der Sinusfunktion, weil die beiden ja in Phase schwingen. Und so sieht es dann aus, wenn die Welle sich fortbewegt. Ja, das heißt, die Ausbreitungsgeschwindigkeit wäre also dann genau das hier jetzt in dem Fall, ja? Warum brauchen eigentlich elektromagnetische Wellen kein Medium? Die Begründung steckt natürlich verborgen in den Maxwell-Gleichungen. Es liegt daran, dass das elektrische und magnetische Feld sich jeweils gegenseitig induzieren. Ja? Wir wissen ja, dass also zeitabhängige Magnetfelder elektrische Felder erzeugen und dass umgekehrt zeitabhängige elektrische Felder Magnetfelder erzeugen. Das haben wir in beiden Fällen hier. Und so koppeln die beiden miteinander und erzeugen ständig gegenseitig ihre Felder. Jetzt ist es so, dass der Raum um uns herum natürlich unter Umständen mit elektromagnetischer Energie gefüllt ist. Und in dem Fall wird es auf jeden Fall so sein, weil erstmal haben wir hier irgendwelche Strahlung, Radiostrahlung von diesen ganzen Mikrofonen, Sensoren hier, wir haben Licht, also optisches Licht hier von den Scheinwerfern und wir haben auch Wärmestrahlung um uns herum. Das ist alles elektromagnetische Strahlung. Und diese Felder, die dazugehören, die erzeugen natürlich auch eine Energiedichte. Denn wir wissen ja, dass wenn wir einen Raum erfüllt haben mit elektrischen, magnetischen Feldern, dass das mit einer gespeicherten Energie verknüpft ist und damit auch mit der Energiedichte. Und genauso ist es natürlich auch mit elektromagnetischen Feldern und elektromagnetischen Wellen. Und die Formel, die jetzt auftauchen, die haben Sie eigentlich schon mal gesehen. Ja, die Energiedichte ist immer irgendeine Konstante multipliziert mit dem Feld zum Quadrat. Und an diesem Ort wird dann eben die Energiedichte bestimmt. Entsprechend für das elektrische und magnetische Feld. Und im zeitlichen Mittel ist auch, wie schon bei den statischen Fällen, die Energie gleichmäßig aufs elektrische und magnetische Feld verteilt. Wenn wir jetzt eine elektromagnetische Welle haben, dann breitet sich diese aus mit der Geschwindigkeit c und die zugehörige Energiedichte breitet sich natürlich auch aus und damit auch die Energie selbst. Und die Energie pro Flächeneinheit, das ist sowas wie eine Energiestromdichte. Das heißt, wie viel Energie geht pro Fläche, pro Zeiteinheit dahin durch. Und diese Energieflussdichte, die ist ein Vektor. Ja, das heißt, sie hat eine Richtung, nämlich die Ausbreitungsrichtung der Welle, und sie hat einen gewissen Betrag. Und dieser Vektor, den nennen wir Pointing Vektor S. Und der ist gegeben durch das Kreuzprodukt zwischen E und B, noch durch eine Konstante, eben das μ0. Und wenn wir jetzt die Fläche senkrecht zur Ausbreitungsrichtung wählen, dann können wir das Kreuzprodukt vernachlässigen, ja, weil der Winkel ja 90 Grad ist. Da steht ja drin, wenn wir einen Betrag bilden, steht der Betrag von S ist E mal B mal Sinus Alpha. Ja. Und wenn die Fläche entsprechend senkrecht steht, dann ist der Sinus Alpha 1, dann ist es also nur noch E mal B durch μ0. Und diese Energieflussdichte, die können wir interpretieren als eine Intensität dieser Welle, die wir eben auch als I bezeichnen. Das heißt, vom Prinzip kann man auch sagen, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber für unsere Zwecke reicht das, dass der Betrag vom Pointing-Vektor sowas wie die Intensität der Welle ist. Ja. Und jetzt kann man auch eine mittlere Intensität angeben, weil natürlich E und B hängen natürlich auch von der Zeit ab. Aber ich kann das natürlich mitteln über eine ganze Periode, über 10 Perioden. Und dann kann ich entsprechend hier einsetzen, eben, dass es davon abhängt, einmal vom Quadrat der E-Felder oder vom Quadrat der B-Felder, ja, weil die beiden natürlich miteinander verknüpft sind hier. Und das ist dann wiederum nichts anderes als der mittlere Wert des Pointing-Vektors. Und es gibt noch einen wichtigen Zusammenhang, der hier schon drin steckt. Das elektrische Feld kann ich nämlich auch anders schreiben, nämlich als C mal B oder umgekehrt B als E durch C. Das heißt, es gibt eine gewisse Symmetrie zwischen elektrischen und magnetischen Feldern, die sich im Prinzip nur durch eine Konstante unterscheiden, nämlich der Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich Energie transportiere, dann ist es im Allgemeinen so, dass ich auch einen Impuls transportieren kann. Ja, wenn Sie mal eine Wasserwelle hatten, dann haben Sie gemerkt, dass die Impuls transportieren kann bei Brandung. Und das ist generell bei Wellen so und eben auch bei elektromagnetischen Wellen. Und den Impuls, den können wir definieren als die Energie der Welle geteilt durch die Geschwindigkeit der Welle. Und jetzt können wir noch einen Druck definieren. Ja, und der Druck ist nichts anderes als die Intensität durch die Geschwindigkeit der Welle. Das heißt, Licht übt einen Druck aus. Ja, wenn Sie also mit einer Taschenlampe an die Wand strahlen, dann wird die Wand gedrückt von dem Licht. Ja, die fällt nicht um davon, aber es gibt einen Druck. Und da kann man so ein Beispiel nehmen für eine Glühlampe. Die Glühlampe soll eine Leistung von 50 Watt haben. Und zwar nicht die elektrische Leistung, die draufsteht, sondern die soll 50 Watt abstrahlen an Licht. Und wir fragen uns nach der Intensität in einem Abstand von 3 Meter, wie groß der Strahlungsdruck ist, sowie die Maximalwerte vom elektrischen und magnetischen Feld. Und wir gehen davon aus, dass die Strahlung kugelsymmetrisch in alle Richtungen abgestrahlt wird. Sonst wäre es etwas schwierig zu berechnen. Und dann haben wir einfach die Intensität ist die Leistung geteilt durch die Fläche. Die Fläche ist halt eine Kugeloberfläche mit 4πr² und R sind unsere 3 Meter. Und dann muss ich für die Leistung noch die 50 Watt einsetzen und hier die 3 Meter. Und dann bekomme ich raus, dass in 3 Meter Abstand die Intensität der Lampe 0,4 Watt pro Quadratmeter beträgt. Den Strahlungsdruck kann ich auch jetzt leicht ausrechnen. Intensität über die Lichtgeschwindigkeit, setze ich halt die beiden Werte ein und da kommt raus, dass der Druck 1,5 mal 10 hoch minus 9 Pascal beträgt. Ein Pascal ist 1 Newton pro Quadratmeter, das ist also ein ziemlich kleiner Druck. Ja. Zum Vergleich, der Luftdruck sind 10 hoch 5 Pascal. Ja, also das sind also 14 Größenordnungen hier weniger, was die Glühlampe an Druck produziert als unser Luftdruck. Ja, und die Felder kann man ausrechnen, indem ich entsprechend von dieser Formel, die wir vorher hatten, für den Strahlungsdruck, das nach B und nach E auflöse. Und dann bekomme ich einmal sowas wie 6 mal 10 hoch minus 8 Tesla. Das ist also ungefähr 10.000 mal kleiner als das Erdmagnetfeld. Und immerhin 18 Volt pro Meter für das elektrische Feld. So, und jetzt schauen wir mal einen Laser an. Ja, ein Laser hat die Eigenschaft, einen sehr intensiven Strahl zu produzieren, entsprechend mit hoher Intensität und auch mit hohen Drucken natürlich. Und es gibt also Lasersysteme, oder wir betrachten erstmal eins, das eine sehr hohe Intensität liefern soll. Sie erinnern sich eben noch an die 0,4 Watt pro Quadratmeter für die Solarzelle, für die Glühbirne. Und jetzt betrachten wir einen Laser, der soll eine Intensität liefern von 10 hoch 21 Watt pro Quadratmeter. Und dann können Sie den Druck ausrechnen, setzen die Zahlen hier ein und dann kommt raus 3 mal 10 hoch 12 Pascal. So, und das teilen Sie nochmal durch die 100.000 von Pascal in Bar und dann kommt raus 33 Millionen Bar. Das ist also 33 Millionen mal der Luftdruck, der auf uns wirkt. Und das ist natürlich dann schon ein enormer Lichtstrahl, der so einen Druck erzeugt. Und dann fliegt auch was weg. Entsprechend können Sie auch die Felder wieder ausrechnen. Und dann kommt halt raus, dass dieses Feld in dieser Welle knapp 3000 Tesla beträgt. Und das sind enorme Felder. Also die stärksten Magnete, die man mit Kupfer bauen kann, die liegen im Bereich bis 100 Tesla ungefähr. Aber das ist schon eine riesige Anlage. Und die elektrischen Felder sind 860 Gigavolt pro Meter, also 860 Milliarden Volt pro Meter werden erzeugt in dieser Lichtwelle. So, das zeige ich nochmal morgen. Ich zeige Ihnen nur noch das Bild dazu. Es gibt so einen Laser. Das ist nämlich die National Ignition Facility in den USA. Das ist ungefähr 150 Meter lang. Das ist ein Lasersystem, was einmal am Tag einen Schuss abgibt. Das ganze Ding hat 3,8 Milliarden Dollar gekostet. Und wozu man das braucht, das erzähle ich Ihnen dann morgen noch schnell.